Übersetzung. Das beschreibt also ein bisschen, wie wir manchmal erkennen, dass wir etwas tun sollten für unsere spirituelle Erhebung. Die bedingte Seele erkennt manchmal selbst, wie nichtig Sinngenuss in der materiellen Welt ist. Und manchmal sieht sie ein, dass materieller Genuss eine Vielzahl von Leiden nach sich zieht. Doch infolge ihrer tief verwurzelten körperlichen Lebensauffassung wird ihr Erinnerungsvermögen zerstört und sie jagt immer wieder materiellem Genuss nach, genau wie ein Tier, das einer Luftspiegelung in der Wüste nachläuft. Erläuterung. Die Hauptkrankheit im materiellen Leben ist die körperliche Lebensauffassung. Da die bedingte Seele mit materiellen Handlungen immer wieder scheitert, wird ihr von Zeit zu Zeit die Sinnlosigkeit des materiellen Genusses wohl bewusst. Aber trotzdem versucht sie immer wieder ihr Glück damit. Durch Umgang mit Gottgeweihten kann es geschehen, dass sich ein Mensch über die Nichtigkeit materiellen Genusses bewusst wird. Aber trotzdem kann er von seinem Tun nicht lassen, obwohl er sehr begierig ist, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Also das beschreibt hier ein Devotee, nicht? Prabhupada spricht jetzt in der Erläuterung nicht über das Problem von Materialisten, nicht? Die angehaftet sind und manchmal sehen, mein Gott, diese Anhaftung zerstört mich. Nein, er spricht von Devotees, die anscheinend den gleichen Kampf auf einer höheren Ebene austragen. Also, durch Umgang mit den Devotees kann es geschehen, dass ein Devotee von der Nichtigkeit materiellen Genusses überzeugt wird. Aber trotzdem kann er von seinem Tun nicht lassen, obwohl er sehr begierig ist, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Tritt dieser Fall ein, so nimmt die höchste Persönlichkeit Gottes, die sich im Herzen eines jeden befindet, diesen Gottgeweihten aus Mitleid alle materiellen Besitztümer fort. Hare Krishna. Im Srimad Bhagavatam 10.88.8 heißt es dazu, jetzt kommt Prabhupadas Vers, den er sich als Motto gesetzt hat, Yasyaham anugrinami harishyeta dhanam shanai. Shri Krishna sagt, dass er dem Gottgeweihten, dem er besonders wohlgesinnt ist, alles wegnimmt, wenn dieser übermäßig an materiellen Besitztümern hängt. Wenn dem Gottgeweihten alles fortgenommen worden ist, fühlt er sich hilflos und ist von seinen Mitmenschen von Freundschaft und Liebe enttäuscht. Er hat das Gefühl, dass er seiner Familie gleichgültig ist und sucht deshalb mit Leib und Seele bei den Lotusfüßen des höchsten Herrn Zuflucht. Jetzt spricht Prabhupada über diesen Fall. Also, es ist mir sehr wichtig, dass ihr den Text mitverfolgt. Deswegen möchte ich nochmal sagen, Prabhupada beschreibt hier einen Devotee, der eigentlich schon weiß, materielles Leben ist nichtig. Der auch oft gesehen hat, wie seine Pläne gescheitert sind, glücklich zu werden in der Welt. Und der den Wunsch hat, zurück nach Hause in die spirituelle Welt zu gehen. Aber, und dies Aber ist in ganz großen Buchstaben geschrieben, noch weiterhin nicht den letzten Schritt tun kann. Nicht? Er bleibt weiterhin so verhaftet. Und dann tritt also Krishna auf den Plan und hilft ihm, indem er ihm alles wegnimmt. Das ist eine besondere Gunst, die der Herr einem Gottgeweihten gewährt, der sich ihm noch nicht völlig ergeben kann, weil seine körperliche Lebensauffassung zu stark ist. Wie im Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila erklärt wird. Ami vigya e murke vishay kene dhiba. Ist sich der Herr darüber bewusst, dass der Gottgeweihte noch immer zögert, sich dem Dienst des Herrn ganz und gar zu weihen, da er nicht weiß, ob er nicht noch einmal sein Glück mit Matthias im Leben versuchen sollte. Nach wiederholten Versuchen und Fehlschlägen ergibt er sich schließlich ganz den Lotusfüßen des Herrn. Von diesem Augenblick an gibt ihm der Herr Anweisung, und da er glücklich wird, vergisst er alle materiellen Tätigkeiten. Toll, ne? Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachārine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Wunderschöner Text. Läuft es einem ja wie mit Erkenntnisschauern den Rücken herunter. Quachit sakrit avagata vishaya vaitatya svayam parabhijanena Vipraṃsita smritistaya eva maricitoya prayangstan eva vidavati. Übersetzung. Die bedingte Seele erkennt manchmal selbst, wie nichtig Sinngenuss in der materiellen Welt ist. Und manchmal sieht sie ein, dass materieller Genuss eine Vielzahl von Leiden nach sich zieht. Doch infolge ihrer tief verwurzelten körperlichen Lebensauffassung wird ihr Erinnerungsvermögen zerstört und sie jagt immer wieder dem materiellen Genuss nach, genau wie ein Tier, das einer Luftspiegelung in der Wüste nachläuft. Vor einigen Jahren habe ich einmal ein Thema aufgegriffen, zu dem ich, für das ich die Überschrift gewählt habe, die geteilte Seele. Im Englischen würde man sagen, the divided self. Was mit diesem Ausdruck gemeint ist, ist, dass man, wir würden in Englisch sagen, in two minds ist. Zwei Seiten sind in einem enthalten. Und Goethe hatte davon gesehen, zwei Seelen sind in meiner Brust. Nicht? was mit diesem Ausdruck, was hinter diesem Ausdruck steht, ist nicht, natürlich nicht, dass die Seele getrennt werden kann. In der Gita sagt Krishna, dass sie unteilbar ist. Mit diesem Ausdruck ist mehr ein poetischer Ausdruck, wird ausgedrückt, dass die bedingte Seele eben zwei Anlagen in sich trägt. Eine Seite, die sie noch zum Matternleben hinzieht, und eine andere Seite, wenn man so langsam aufweckt, die einen unglaublich zum Krishna-Bewusstsein hinziehen. Prabhupada schreibt über diesen Zusammenhang in der Gita etwas, und wenn ihr wollt, könnte ich es euch ganz kurz vorlesen, weil ich ziemlich gut weiß, wo es ist, wenn wir eine deutsche Gita haben und jemand die aufschlagen kann auf 39, Padma, 39. Prabhupada beschreibt da dazu, dass in uns diese beiden Tendenzen ruhen, und ich glaube, wir alle sind fast täglich Zeuge von dieser Geteiltheit. Dankeschön, Dankeschön. Prabhupada schreibt hier, für ein bedingtes Lebewesen gibt es zwei Arten von Handlung, bedingte und wesensgemäße. Mit wesensgemäß bezieht sich Srila Prabhupada auf die spirituellen Aktivitäten der Seele. Was den Schutz des Körpers oder das Befolgen der gesellschaftlichen und staatlichen Gesetze betrifft, so muss sicherlich jeder, selbst ein Gottgeweihter, verschiedene Tätigkeiten in Verbindung mit dem bedingten Leben ausführen. Und diese werden bedingte Tätigkeiten genannt. Darüber hinaus aber geht das Lebewesen, das sich völlig seiner spirituellen Natur bewusst ist und sich im Krishna-Bewusstsein, dem hingebungsvollen Dienst des Herrn, beschäftigt, Tätigkeiten nach, die transzendental genannt werden. Solche Tätigkeiten werden in der wesensgemäßen Stellung verrichtet und sie werden hingebungsvoller Dienst genannt. Im bedingten Zustand nun kommt es manchmal vor, dass der hingebungsvolle Dienst und der bedingte Dienst in Beziehung zum Körper parallel laufen. Manchmal jedoch sind diese Tätigkeiten auch einander entgegengesetzt. Ein Gottgeweihter ist sehr darauf bedacht, möglichst nichts zu tun, was seinen gesunden Zustand gefährden könnte. Dann zitiert Prabhupada in diesem Zusammenhang einen Text, der das eigentlich noch klarer darstellt. Ein Text aus der Nishinga Purana. Dieser Vers besagt, dass selbst jemand, der vollständig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, manchmal abscheuliche Handlungen ausführen mag. Dass diese Handlung jedoch wie die Flecken auf dem Mond betrachtet werden sollten, die der Spur eines Kaninchens gleichen. Solche Flecken können für die Verbreitung des Mondlichtes kein Hindernis darstellen. Also hier ist es ein bisschen klarer noch durch diesen Text aus der Nishinga Purana. Es gibt manchmal im Leben eines Devotees einfach noch materielle Wünsche, Flecken, die wie die Spur eines Kaninchens auf dem Mond aussehen. Für die Leuchtkraft des Mondes jedoch unerheblich sind. Ja, so sehen wir, dass ein Devotee manchmal unter einer Schwachheit des Herzens leidet. Diese Schwachheit des Herzens bedeutet, dass er sich einfach sehr angezogen fühlt, im Grunde genommen, zum materiellen Leben. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat das als die größte Schwierigkeit im spirituellen Leben beschrieben, diese anderen Wünsche. Anyabilas, nicht? Diese anderen Wünsche einfach, die uns einfach ziehen zum materiellen Leben. Hare Krishna. Ich glaube, jeder Einzelne von hier, wisst ihr, wovon ich spreche, oder ist das ein Thema, was euch überhaupt nicht bekannt vorkommt? Man weiß, was gemeint ist. Ne? Die Grundlage hier ist natürlich so, dass wir unter einer körperlichen Auffassung des Lebens leiden. Was das zu Geschlecht weg heißt, ist, wir identifizieren uns mit dem Körper und seinen Wünschen. Wir denken, das ist so. Das sind wir selber. Wir erkennen nicht, dass das eigentlich, im psychologischen Deutsch würde man sagen, eine Fremdbestimmung ist. Nicht? Von außen auf uns gebracht. Die Heiligen Schriften, besonders der 11. Kanto, gibt uns eine Anweisung, was wir tun sollen in dieser Verfassung. Ist ganz wichtig, sagt Krishna, man soll glücklich bleiben. Das heißt, man soll nicht so anfangen, damit zu kämpfen und denken, ach, ich schlimmer Kerl, ich Kanille, ich Lustmolch, nicht? Oder ich Lustmolchen oder so, nicht? Dass man sich so fertig macht, nicht mit Schwertern. Mea culpa, ich schuldiger, ich schlimmer als der Wurm und so weiter. Denn dadurch, was dadurch passiert, durch dieses, ich will mal sagen, Fertigmachen ist, man nimmt das zu ernst. Man bleibt weiterhin mit dem Schatten identifiziert, der sich über die Seele senkt. Und durch diese Identifizierung bleibt der Schatten da, man hält ihn fest, negativ. Was wichtig ist, dass man sich ehrlich darüber bewusst ist, ich bin eine gefallene Seele und bescheiden und demütig ist, dass man aber sein Augenmerk und seine Energie und sein Fokus wirklich mal weg von dieser materiellen Energie bringt, indem man über Krishna hört, Krishna Katha hört. Und der 11. Kanto gibt ganz eindeutig diese Lösung. Es ist also wichtig für uns jetzt die Medizin zu nehmen und über Krishna zu hören. Es nützt uns nichts, einfach in diesen Unreinheiten weiter rumzurühren, in diesem Topf. Nicht? Das wird nur stinken, ganz gleich, wie sehr wir das umdrehen und umrühren und hinstellen und psychologisch verändern zu suchen tun. Wir müssen das verlassen. Hier ist meine eigene Grundsatzkritik an der weltlichen Psychologie drin. Ich persönlich denke, dass die weltliche Psychologie, wenn sie gut ist, ich rede jetzt nicht von den psychologischen Ansätzen, die dem Menschen eigentlich nicht geholfen haben, aber wenn sie gut ist, dann kann sie in dem Raum, in unserem Lebensraum oder unserem Bewusstsein, dadurch, dass wir neue Perspektiven lernen, ein bisschen das Möbilar umstellen. Wir können zu neuen Einsichten kommen, wir können vielleicht mehr Abstand gewinnen. Nicht? Es ist wie in einem Zimmer, was schlecht aufgeräumt ist. Wir können dann aufräumen und sagen, okay, ich habe mich immer am Sofa gestoßen, das muss jetzt mal in die Ecke gestellt werden. Und der Tisch, ich bin immer über den Tisch gerannt und das tun wir mal, wo der Sofa ist, da hinstellen. Und so können wir unsere Persönlichkeit umstrukturieren zu einem gewissen Teil. Aber wir bleiben weiter noch im gleichen Raum, im gleichen Zimmer. Der Ansatz, der im Krishna-Bewusstsein ist, dass wir diesen Raum verlassen. Es ist jedoch wichtig, dass wir diesen Raum geordnet verlassen. Wir können nicht den Raum unseres Lebens ungeordnet verlassen. Zum Beispiel, dass wir versuchen wollen, aus dieser Welt zu rennen, wie ein Flüchtling, und nicht unsere Beziehung in Ordnung bringen und weiterhin Schuldner bleiben zu bestimmten Menschen oder dass wir eben nicht damisch handeln. Und hier kann uns Psychologie helfen, dass wir erkennen, wo wir Aufgaben haben, wie wir das neu ordnen können, wie wir das neu strukturieren können. Das ist sehr wichtig. Letztendlich ist aber das Heil zu suchen in einem anderen Raum, in dem spirituellen Bereich, wo wir als ewige Seele eine lebende Beziehung zu Krishna haben. Und diese Liebe, die in unserem Herzen, ich sprach gestern daran und möchte an diese Vorlesung anknüpfen, die ich gestern gegeben habe, dass wir diesen Strom der Liebe befreien, indem wir ihn auf Krishna wieder richten und dann reifer auf seine Devotees und schließlich die Menschen, die Mitmenschen. Also das Krishna-Bewusstsein stellt uns einen ganz anderen Raum zur Verfügung, einen spirituellen Raum, in dem wir eintauchen können und aus dem wir vielleicht die wichtige und nötige Kraft gewinnen, dann unseren, sagen wir mal, unsere ungeordneten Dinge zu ordnen in dieser Welt, in dem alten Raum, in dem materiellen Raum. Sicherlich ein interessanter Gedanke, den ihr mal in euch nachklingen lassen könnt, wenn ihr wollt. Worauf es hier nochmal ankommt, ist, dass der Devotee weiß, die Lösung in dieser Zerstrittenheit, in diesem, man sagt in Deutsch, diesem Zwiespalt, in dem man ist, zwischen den bedingten Wünschen, den materiellen Wünschen, den materiellen Anhaftungen auf der einen Seite und unserem Wunsch, mit Krishna verbunden zu sein, ist, die Lösung ist, dass wir mehr über Krishna hören und das Spirituelle stärken. Dass wir dem Feuer in unserem Erleben Nahrung geben. Spirituelle Nahrung. Da ist die Lösung zu sehen. Jeder, der das macht und diese Möglichkeit ernst nimmt, wird sehr schnell dazu kommen, dass er sich bald Krishna hingeben kann. Und wie das hier so schön heißt, Prabhupada sagt es so schön, von diesem Augenblick an, also ich sag mal den ganzen Teil, nach wiederholten Versuchen und Fehlschlägen ergibt sich der Devotee ganz den Lotusfüßen des Herrn. Von diesem Augenblick an gibt ihm der Herr Anweisung und da er glücklich wird, vergisst er alle materiellen Tätigkeiten. Hare Krishna. Wenn wir haben so viele Versuche unternommen, irgendwie doch noch glücklich zu werden in der Welt, irgendwie den Raum unseres Lebens, wo die störenden Möbel stehen, zu arrangieren, dass es endlich klappt und wir uns endlich wohlfühlen in diesem Raum. Aber nachdem wir das wiederholt versucht haben und gescheitert sind, merken wir, oh no, ich muss mich jetzt Krishna hingeben. Das ist meine einzige Lösung. Da ist meine Zuflucht. In dem Augenblick geht's los. In diesem Augenblick gibt ihm der Herr Anweisung. Und da er glücklich wird, vergisst er alle materiellen Tätigkeiten. Man denkt einfach nicht mehr dran. Man denkt nicht mehr an Maya Sita. Es ist weg. Es ist wie gar nicht mehr da. Haribol. Prabhupada sagte, wenn man dann den Herrn im Herzen begrüßt, sollte man ein Freudenfest feiern. Man sollte Hare Krishna chanten, ein richtiges Festival machen und Prasadam verteilen. Weil das ist Haribol, es ist geschafft. Also Krishna ist im Herzen, man gibt sich Krishna hin und man bekommt von Krishna die Anweisungen, die nötig sind, um zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Ihr merkt, das ist eigentlich, das Krishna-Bewusstsein ist auf einer ganz schön hohen Ebene. Nämlich, man gibt sich Krishna hin, was nicht so einfach ist, wie wir gerade gehört haben, und dann übernimmt Krishna das Ruder im Leben. Oksana, stell dir das mal vor. Du gibst dich Krishna hin und Krishna gibt dir im Herzen eine Unterweisung, wie du zu ihm kommen kannst. Das wäre doch genial. Du hast, materielles Leben ist weg. Du denkst daran einfach nicht mehr. Du denkst nicht mehr an dies und das und Sicherheit und mein Studium und so weiter. Es ist einfach nicht mehr da. Ne? Und wie gesagt, um da hinzukommen, das ist ganz wichtig, Prabhus, dass ihr das versteht. Also bitte jetzt mal zuhören und das dann auch machen am besten. Müsst ihr über Krishna hören. Das geht das. Was, wieso denn jetzt über Krishna hören? Das ist, was die Narayan Maharaj-Leute machen. Das machen wir nicht in ISKCON. Wieso jetzt über Krishna hören? Was soll das nützen, bitteschön? Kann man ja fragen. Ist ja erlaubt. Ne? Ich wollte mit meinem politisch gefärbten Kommentar jetzt keine Riesenthemen aufbeschwören. Also es war jetzt vielleicht nicht so schlau, das zu sagen. Wir mögen sagen, ich würde es mal so sagen, ohne Bissigkeit und ohne Satire. Man macht Fragen, wieso jetzt? Ich habe ein echtes Problem. Ich bin im Zwiespalt, was ich tun sollte. Wie was nützt mir jetzt, dass ich über Krishna höre, bitteschön? Also Folgendes. Wenn ein Devotee über Krishna hört, passiert etwas. Krishna, der nicht verschieden ist von diesem Krishna-Katha, kommt ins Herz hinein und nimmt sich des Devotees an, indem er einfach die materiellen Unreinheiten wegnimmt. Im zweiten Kanto des Bhagavatams wird hierfür ein Bild gebraucht. Das Bild des Monsunregens. Dieses Bild kann nur in einem indischen Kontext verstanden werden, also wenn man weiß, wie das in Indien gebraucht wird. Und deswegen möchte ich euch das gerne mal sagen. Die materiellen Wünsche des Lebewesens werden hier mit Teichen verglichen, an deren Rand Schmutz ist. In Indien ist es so, dass man in Teichen Wasser schöpft für den Haushalt. Und es gibt eben auch Teiche, wo sich die Leute erleichtern, die wie soll man das jetzt im vornehmen Deutsch ausdrücken, die gehen in die Naturtoilette, wenn man das so sagen will, erleichtern sich und gehen zum Teich und tun sich ihren Allerwertesten säubern. Diese Teiche, nach einem Jahr stinken die wie verrückt. Das ist richtig. Also bang, die Leute schmeißen da Abfall hin und so weiter. Die einzige Lösung ist, dass der Monsun jetzt kommt. Der Monsun schüttet Wasser da rein und dann fließt das über und schließlich wird der Dreck weggespült, kommt so, fließt hier hin und daher hin und dann in die Flüsse und dann ins Meer und wird dann in der großen Säuberungsmaschinerie der Natur wird es sauber gemacht. So, das ist, was passiert, wenn man Krishna Katha hört. Es ist wie ein sauberer Regen, der in unser Herz hineinkommt. Und da die Jauche. Sorry, das ist natürlich ein harter Vergleich. Ich weiß, aber das benutzt der Bhagavatam, das Bhagavatam, so säubert und dann überflutet und überspült und dann geht es plötzlich weg und dann merkt man, man ist klar im Geiste. Jemand, der wenig Krishna-Katha hört, wird wenig gereinigt werden. Jemand, der mehr Krishna-Katha hört, wird mehr gereinigt werden. Und jemand, der ganz viel Krishna-Katha hört, wird ganz stark gereinigt. So einfach ist das. Oder jemand, der wenig chantet, wird ein bisschen geläutert. Jemand, der mehr chantet, wird ein bisschen mehr geläutert. Und jemand, der ganz viel chantet, Advaita Gaurahari, wird richtig geläutert. Jemand, der ein bisschen Service für Krishna tut, wird ein bisschen gereinigt. Jemand, der mehr Service für Krishna tut, wird mehr gereinigt. Und jemand, der natürlich ganz viel Service für Krishna tut, wird ganz stark gereinigt. Man könnte das jetzt durch alle 9 Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes exerzieren, aber ihr habt schon die Idee, glaube ich. Ne? Es geht darum, dass wir unser Dasein richtig überfluten mit spiritueller Energie. Das ist das Thema. Darum geht es in der menschlichen Lebensform. Das ist, weswegen wir Geburt genommen haben. Das ist der einzigartige Nutzen, Mensch zu sein. Du kannst spirituelle Aktivitäten ausführen, die in sich selber eine große spirituelle Kraft tragen, das Herz zu läutern. Juhu! Und wir müssen deswegen unser Leben so einsetzen und einrichten, dass es auch dazu kommt. Wenn wir einfach voller Stress sind von morgens bis abends, total voller Leid und Urach und immer nur an die materielle Energie denken und an diese ganzen Probleme, dann läuft etwas verkehrt in unserem Leben. Wir müssen wir müssen unser Leben so einrichten, sagt er, dass wir 24 Stunden am Tag an nichts anderes denken können als an Krishna. Ich meine, das kann man nicht sofort machen, das peu, also, aber wir müssen einen Plan haben, peu auf peu, also wie sagt man das, bit by bit, peu auf peu, sagt man, peu à peu, das ist Französisch, oder? Also so nach und nach, wie hattest du gesagt, Borgo? Stück für Stück, ja, Stück für Stück uns Krishna dahin geben. Und das ist, diesen Lebensplan müssen wir machen. Wie können wir positiv Krishna dienen? Wie können wir positiv über Krishna hören? Wie können wir sehen, dass die Zeit, wo wir unsere Runden chanten, dass wir völlig dabei sind, nicht? Und das machen? Und wie können wir das nach und nach mehren in unserem Leben? Zum Beispiel zum Chanten. Ich habe darüber ja recherchiert, weil ich Japa-Retreats gebe. Prabhupada hat nicht gesagt, man soll nur 16 Runden chanten. Er hat gesagt, man soll 16 Runden ohne Vergehen chanten. Und da ist er auch nicht bei der Zahl 16 stehen geblieben. Man hat ihn Lokanath Maharaj gefragt, sollen wir nur 16 Runden also chanten? Und dann, wer sagt das, sagt Prabhupada. Letztendlich sollen wir dazu kommen, ständig und nur zu chanten. So müssen wir unser Leben planen. Nun natürlich, wir Menschen haben immer, wir kommen in die Bewegung für Krishna-Bewusstsein als bedingte Seelen. Und wir müssen sehen, dass wir in dieser Bewegung nicht eine bedingte Bewegung schaffen. Wisst ihr, was ich meine damit, mit bedingte Bewegung? Eine Bewegung, die nicht eigentlich das Ziel erfüllt, dass wir Krishna bewusst werden und den Menschen Krishna Bewusstsein vermitteln. Das ist sehr wichtig. Und, oh, Hare Krishna, Nanda Gopal, komm, du bist ja der Zuhörer und Stillsitzer. Bitte, setz dich. Hier gibt es ein Kissen für dich, dass du bequem sitzt und warm sitzt. Hadipur, guten Morgen. So, ja, das ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns gut daran tut, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Wie kann ich selber, ist die Frage, dazu kommen, dass mein Bewusstsein mehr und mehr überflutet wird von Krishna, sodass diese unreinen Dinge aus dem Herzen verschwinden. Wenn ein Devoti das jetzt nicht macht, was ungefähr will mal so sagen, bei 95% der Devotees der Fall ist. 95% der Devotees, einschließlich meiner selbst. Also ich bin auch in diesen 95%. Leben ihr Leben und ja, und es ist schwierig da, wenn man nicht wirklich eine starke Anziehung zum Chanten verspürt, also sein Leben so einzurichten, dass man zum Schluss nur noch chantet. Hare Krishna! Wenn man das nicht macht, also sich ganz mit Krishna zu beschäftigen, wird Krishna im Leben etwas einrichten, wo man dazu gezwungen wird. Das ist, was Prabhupada hier sagt. Ich möchte die Devotees, die gerade gekommen sind, einrichten. Wir sprechen gerade über die Notwendigkeit, uns, sagen wir mal, zu läutern und zur Ebene des Krishna-Bewusstseins zu kommen, indem wir einfach trotz unserer materiellen Wünsche und Anhaftungen ganz viel über Krishna hören, ganz viel chanten, ganz viel Service machen. Also, dass wir richtig die Krishna-Energie in unser Leben zulassen, die dann, wo Krishna dann sorgen kann, dass diese materiellen Anhaftungen weggehen. Ja. So, wenn das jetzt nicht eintritt bei einem Devotee, aber er trotzdem die Anhaftung hat, nach Hause zurück zu Krishna zu gehen, dann ist es so, dass Krishna eine besondere Gunst macht. Dieser Devotee ist also einer, der, sagen wir mal, schon sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt, aber noch sehr stark mit der materiellen Energie beschäftigt ist zur gleichen Zeit. Ich will das euch mal vorsagen. Shri Krishna sagt, dass er dem Gottgeweihten, dem er besonders wohlgesinnt ist, alles wegnimmt, wenn dieser noch übermäßig mit materiellen Dingen beschäftigt ist. Wenn dem Gottgeweihten dann alles fortgenommen worden ist, fühlt er sich hilflos. Er fühlt sich verlassen. Er hat das Gefühl, dass er allen gleichgültig ist und sucht deshalb dann mit Leib und Seele bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht. Das ist eine besondere Gunst, die der Herr einem Gottgeweihten gewährt, der sich ihm noch nicht völlig ergeben kann, weil seine körperliche Lebensauffassung zu stark ist. Der Herr ist sich darüber bewusst, dass der Gottgeweihte noch zögert, sich dem Dienst des Herrn völlig zu weihen, da er nicht weiß, ob er nicht doch noch einmal sein Glück mit materiellem Leben versuchen sollte. Erst nach wiederholten Versuchen und Fehlschlägen ergibt er sich ganz den Lotusfüßen des Herrn. Von diesem Augenblick an gibt ihm der Herr Anweisungen. Und da er glücklich wird, vergisst er alle materiellen Tätigkeiten. Das ist also die besondere Gunst des Herrn. Und ich möchte euch sagen, dass mir selber ein bisschen das klar geworden ist im letzten Januar eigentlich um diese Uhrzeit, um diese Zeit. Wir haben bald den 16. Januar. Nicht? 16. Januar lag ich unter dem Messer. Nicht? Und ein paar Tage noch. Dann werde ich ein großes Fest feiern. Ich feiere dann den großen Easter Ghost hier in Golokadam. Das ist mein Fest. Also da werde ich den Devotees sagen, was geschehen ist mit mir. Ich habe ein Jahr gewartet auf dieses Fest und das feiere ich am 16. Es ist so, dass ich in diese Situation kam, wo ich einfach nicht mehr, einfach der Körper tat nur noch weh. Ich glaube, es muss so ähnlich sein, wenn man ein Kind zur Welt bringt, dann kommt diese Phase, wo man sich einfach, wo es einfach weh tut. Ne?
Und dann, da muss man sich einfach Krishna hingeben. Gorangi, du bist unsere Expertin, du hast 2 Kinder geboren. Oder da muss man sich einfach Krishna hingeben, oder? Nicht so einfach. Es kommt, man ist im Body drin. Also ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie das bei der Geburt ist. Nanda Gopal, wir Männer können uns das nicht vorstellen. Auch du kannst dir das nicht vorstellen. Ich stelle mir jetzt mal, also in meinem Fall war es so, ich konnte mich einfach nicht mehr im Körper aufhalten. Es war zu schmerzhaft. Alles war nur noch, ich muss hier weg, ich muss hier raus aus dem Body. Und man wünscht sich denn fast zu sterben, also endlich fertig. Und die körperliche Lebensauffassung, man kann sich mit dem Ding nicht mehr identifizieren. Und dann gibt man sich plötzlich, und dann sagt man plötzlich zu Krishna, mach jetzt mit mir, was du willst. Ich gebe mich dir hin. Ich hab keine Chance mehr. Ich weiß, ich komme nicht mehr klar ohne dich. Und dann kommt Krishna plötzlich. Und dann löst er die Situation, indem er, das ist ganz einfach für ihn, er erscheint im Leben und man wird so glücklich, dass plötzlich alles weg ist. Das Leid ist weg, die körperliche Lebensauffassung ist weg. Man ist einfach nur noch glücklich. Hare Krishna. Man ist einfach nur noch glücklich, ist im Krishna-Bewusstsein, will nur noch singen und chanten und gar nichts mehr reden und ist einfach glücklich. So muss es sein, Nanda Gopal, dass wir so glücklich werden im Krishna-Bewusstsein, dass unser materielles Leben verschwindet. Wir denken nicht mehr dran. Es gibt keine Probleme mehr. Wir denken nur noch an Krishna. Das ist, was Krishna-Bewusstsein ist. Das vergeht einfach, diese materielle Lebensauffassung. So, davon spricht Krishna. Also, wenn man nicht selber dazu kommt, dass man sich Krishna ganz hingibt, dann macht Krishna plötzlich so eine Arrangierung. Peng! Ich habe das Gefühl, dass in deutschem Yatra einige Bomben bald hochgehen werden, weil Krishna Arrangierung macht. Peng! Ups, plötzlich ist es anders. Oh mein Gott, jetzt muss ich mich neu orientieren. Peng! Ups! Ich muss zur Operation. Peng! Das ist, was Krishna macht. Und das ist aber seine besondere Gunst. Nun, manchmal versteht ein Devoti nicht, dass das die besondere Gunst ist, sondern der zürnt mit dem Herrn. Warum machst du das? Was fällt dir ein? Ich bin doch ein Devoti. Ja, gerade deswegen macht Krishna das. Versteht ihr? Krishna kommt niemals so, wie du das ihm sagst. Krishna macht seinen eigenen Plan und du bist dann immer überrascht. Wieso denn jetzt? Was soll denn das? Wieso denn ich? Und dann jammer, 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 lamentier, lamentier, lamentier und so weiter. Ja, da muss man wahrscheinlich einen Devoti treffen, der einem sagt, jetzt mal langsam aufwachen hier. Siehst du denn nicht, dass Krishna den Hahn aufgedreht hat? Und das ist... Wenn Veränderungen im Leben eintreten, sollte ein Devoti sagen, ich begrüße diese Veränderung. Ich weiß, das ist für mich eine Möglichkeit, jetzt wirklich weiterzugehen in meinem Krishna-Bewusstsein. Aber wenn diese Veränderungen eintreten, der Devoti protestiert und sagt, ich will alle Dinge so behalten, wie sie sind, dann bleibt er dort, wo er jetzt ist. Und geht nicht weiter. Er kann nicht weitergehen. So, wenn Veränderungen in unserem Leben geschehen, wo wir annehmen können, dass es Krishna, der dahinter steht, dann sollten wir diese Veränderungen begrüßen. Ich habe vor einiger Zeit einen Devoti getroffen, in Indien. Dieser
Bodhis war eine Brahmacharini, die sich das erste Mal in ihrem Leben verliebt hatte. Verliebt jetzt im Sinne, eine Beziehung einging, nicht? Mit einem anderen Devotee. Nicht? Und dann hat dieser Devotee diese Brahmacharini verlassen, weil er erkrankte und ins Hospital musste und sagte, ich kann jetzt keine Beziehung mehr weiterführen, ich bin im Hospital. Und diese Brahmacharini hat sich gefragt, kam da Tränen überströmt an, die Beziehung ist auseinandergegangen, die Zukünftige ist ins Hospital und hat gesagt, es geht nicht mehr. Und ich sagte, was macht man gegen Liebeskummer, sagte sie. Und ich sagte, du, das geht um was ganz anderes im Augenblick bei dir. Siehst du denn nicht, dass das eine Arrangierung für Krishna war? Zum ersten Mal konntest du dein Herz öffnen für eine Beziehung, dann ist es nichts geworden. Das riecht doch ganz nach Krishna, hat dir was fortgenommen. Er will, dass du einen anderen Punkt verstehst. Jetzt setz dich doch mal hin und überleg, was du lernen musst im Leben. Ne? Ach so. Ne? Ja. Ich möchte euch alle bitten, ich sage immer in der letzten Zeit, versuch nicht das Gesicht Gottes zu sehen, versuch seine Hände erstmal zu sehen. Da fängt es an. Wenn du die Hände siehst, dann kannst du weitergehen und den Arm so hoch und dann kannst du vielleicht eines Tages das Gesicht sehen. So solltest du in deinem Leben die Arrangierung Hare Krishna Sisi Goni Dai Ki Dai. Sollte man in seinem Leben die Arrangierung Gottes sehen, die er macht, das sind die Hände. Und wenn wir die Arrangierung des Herrn sehen und verstehen, werden wir irgendwann in der Lage sein, sein liebliches Gesicht zu sehen. Nanda Gopal, kannst du das verstehen? Nun, ich sage es nochmal für dich. Manchmal sagt man, ich will jetzt Krishna sehen. Aber und denkt, ich möchte das Gesicht von Krishna sehen und so weiter. Aber man sollte erstmal achten, was Krishna überhaupt im Leben für Arrangierung macht. Was er einem gibt, was er einem wegnimmt, was er einem klar macht, in was für Situationen er einbringt. Und so können wir erstmal Krishnas Hände sehen, weil Krishna das mit seinen Händen so arrangiert. Und dann später können wir weiterschauen und Krishnas Gesicht sehen. Verstehst du jetzt? Du kannst ja noch mit Gorangi darüber sprechen, also das noch vertiefen, ne? Mit der Mutter. Ja. Du verstehst es, oder? Ja. Gut. Sprich mal mit Gorangi nachher noch darüber. Das ist ein wichtiger Punkt für dich. So, das ist wichtig, dass wir die Arrangierung des Herrn sehen in unserem Leben. Hare Krishna. So, jetzt möchte ich sehen, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Das ist ein schöner Text. Ich bin so dankbar, dass ich sehe zum Beispiel darin die Arrangierung Krishnas. Ich wollte heute nicht eine theoretische Vorlesung geben. Ich weiß, ihr hört so viele Vorlesungen und manchmal ist man auch gelangweilt. Ach, wann gibt es bloß Prasad am endlich? Nicht? Und so. Und dachte ich, würde sehr gerne, weil wir eben nur ein Tag haben über Dinge, die einen auch persönlich berühren, sprechen. Und dann hat Krishna diesen Text arrangiert. Es hätte ja auch einen anderen Text geben, wie den hier zum Beispiel. Die Regierung zieht einen zur Rechenschaft, wenn man die Einkommensteuer nicht bezahlt. Hätte ja auch dieser Text heute dran sein können, das im nächsten Text. Nein, aber es geht um diese sehr wichtigen für uns wichtigen Themen. Und ich sehe darin die Arrangierung Krishnas.
Letztendlich sagte Prabhupada, das war eine seiner letzten Aussagen, dass Krishna-Bewusstsein bedeutet, hinter allem die Hand Krishnas zu sehen, hinter allem die Arrangierung Krishnas zu sehen. Die Welt bewegt sich unter Krishnas Kontrolle und das soll man entdecken. Ja. Ja. Du stellst eine sehr gute Frage. Ich hatte, Ishan knüpft an das an, was ich gesagt hatte, dass wir Dinge zu nicht unbeendigt oder wie sagt man, unerledigt zurücklassen können in unserem Leben. Ich meinte damit etwas, was mir sehr aufgefallen ist im Krishna-Bewusstsein, dass viele Devotees versuchen, sagen wir mal, früh schnell Transzendentalisten zu werden und dann doch noch in ihrem Leben einfach große Persönlichkeitsdefekte haben. Lügen, Schwindeln. Ich habe so einen ehemaligen Schüler, der also sowas von ein Schwindler ist, das ist unglaublich. Und ich habe versucht, ihn darauf hinzuweisen. Du musst dich darum kümmern, du musst mal damisch ein bisschen werden und dich nicht selber betrügen und andere nicht betrügen. Aber der kann sich nicht mit seinen Schwächen auseinandersetzen. Es ist unglaublich, was für eine Selbsttäuschung da besteht. Und ich glaube nicht, selbst wenn er sich noch so bemüht, solange er sich nicht um diesen Bereich auch kümmert, wird er nicht wirklich wesentlich Fortschritt machen können in diesem Leben. Über das, was er schon von vornherein mitgebracht hat in das Leben hinein. So, wir müssen uns diesen Dingen auseinandersetzen. Mit diesen Dingen auseinandersetzen, das ist sehr wichtig. Nun sagte Ishan, ich habe das Gefühl, manchmal etwas erledigt zu haben und jetzt weiterzugehen und das loszulassen. Aber ich merke, wie die Sache mir hinterherhängt. Heißt das nun, dass ich diese Sache noch nicht erledigt habe, diese Thematik noch nicht erledigt habe, noch nicht genug an mir gearbeitet habe vielleicht, oder das noch nicht abgeschlossen habe, oder es gibt zwei Dinge hier zu berücksichtigen. Es kann sein, dass du eine Sache dir noch nicht, dass du die Sache noch nicht erledigt hast, dass du noch nicht reif genug bist. Aber es kann auch sein, dass die Sache einfach hinter dir herläuft, in Form von Menschen, die hinter dir herrennen und noch was von dir wollen. Das kann sein, dass es das Problem der Menschen ist, mit anderen Worten. Nicht? Oder es braucht nicht immer dein Problem sein. Und das muss man dann, man muss dann sehen, wessen Problem ist es. Und das lösen, diese Frage, und dann kann man weitergehen. Vielleicht muss man sich mit den Menschen auseinandersetzen und sagen und Dinge klarstellen, die unklar sind. Ich weiß jetzt nicht genau, was du im Geiste hast. Das ist sicherlich etwas Persönliches. Wenn du da im Zwiespalt bist, müsstest du mir nicht in diesem Rahmen offensichtlich sagen, was das ist, dann kann ich mehr dazu Stellung nehmen. Eine Sache, die ich euch wirklich sagen möchte, verlasst dieses Leben ohne Schulden. Ich meine jetzt nicht Geldschulden allein, ich meine damit Schulden gegenüber Menschen, wo wir Dinge verkehrt gemacht haben. Das rennt einem unglaublich nach. das rennt einen ins letzte, ins Leben nach. Ich will euch mal eine kleine Geschichte erzählen, die, kennt ihr Boy George? Der ist, wie sagt man das heute, schwul, oder wie sagt man das, homosexuell, ist das akzeptiert, dieser man weiß ja nie, dass die Begriffe verändern sich so schnell. Weißt du, was das ist? Ja? Nee, später, wenn die Aufklärung kommt. Ja. Und da kommen also die, und der hat also ständig Schwierigkeiten, der von also ist eine, und der hat jetzt mal nachgefragt bei jemandem, der Einblick ins letzte Leben hat, wieso er jetzt, warum bin ich homosexuell und warum laufen mir ständig Männer nach, die irgendwas von mir wollen, was ich ihnen nicht geben kann. Und er hat dann rausgefunden, das hat er mir mal in einer vertraulichen Minute gesagt, dass er im letzten Leben eine Frau war, eine sehr schöne Frau, also körperlich anziehend, die ganz vielen Männern Zusagen machte, mit ihr eine Liebesnacht zu verbringen. Also, um Gewinne von ihnen zu haben. Filmstar machen das oft. Nicht? Die sagen, ja, ich bin schon bereit, wenn du mir jetzt diese Rolle gibst. Nicht? Und so. Und er hat das aber nicht eingehalten. Und in diesem Leben ist er jetzt in der Situation, dass diese Männer hinter ihm her wollen. Und das ist eine karmische die müssen verrückt nach ihm gewesen sein im letzten Leben, als er in einer entsprechenden vorweiblichen Frau war. Und jetzt läuft das. Also macht keine Schulden. Wir müssen Vergehen gegen Vaishnavas vermeiden, Vergehen gegen auch gegen Jivas, andere Lebewesen. Das läuft einem hinterher. Krishna. Kanu Priyaji. Yashoda Gopal. Geht es oder vielleicht muss der Vater dran und geht einfach rütteln, ne? Das Baby rütteln, ne? Also rütteln nicht, so wie sagt man das? Schaukeln, ja. Oder so. Ne? Ja. Also, ja, das Lesen. Man liest meistens mit Interesse, was einen interessiert. Also ganz einfach gesagt, dann ist man eingeschaltet. Ihr kennt das bestimmt, da gibt es so viel Junk-Mail. Und manches davon muss man auch lesen, wenn man zum Beispiel ein Studium macht, muss man diese ganzen akademischen Aufsätze sich zumuten. Nicht? Und wenn man lernt und so. Und man, da geht nichts rein, wenn es einen nicht interessiert. Wenn aber plötzlich etwas auf dem Tisch ist, was einen brennend interessiert, dann wird das interessant. So, was sehr wichtig ist, ist, dass du eine Absicht mit deinem Lesen bringst. Nicht jetzt muss ich mal was lesen, sondern jetzt, ich merke, ich bin überhaupt nicht Krishna bewusst. Ich muss mal was über Krishna erfahren, sonst geht das nicht weiter mit mir. Oder ich muss zurück in die spirituelle Welt, oder ich muss mal mein Herz bewegen. Du musst eine Absicht bei dir entdecken, ein Interesse, und das dann versorgen. Bei mir ist es so, dass, also das empfehle ich allen Devotees, die ja ein bisschen unter, ich will jetzt nicht sagen Stress, aber die sehr beansprucht sind, du musst was finden, was dein Herz berührt. Und das sind sehr oft Gebete, sehr oft Gebete. Ich habe so ein dickes Buch, kann ich dir mal zeigen, nur mit Liedern und Gebeten. Und da weil ich verstanden habe, ich brauche sowas für mich. Und dann bin ich berührt. Und dann mache ich es mit den Büchern von Srila Prabhupada so, wenn ich dann ich habe die ja schon mehrere Male durchgelesen, zum Teil auch übersetzt, wenn dann ein Thema ist, was ich ergründet, dann arbeite ich themenbezogen und finde das total interessant. Ne? Oder, was auch da ist, manchmal hat man, in Prabhupads Büchern kommt sehr gut eines zum Vorschein, was ich lese zugegeben ziemlich viel, diese Notwendigkeit, sich Krishna hinzugeben, diese seriöse Spiritualität, will ich mal sagen, dazu, das kommt unglaublich gut, wird das rausgearbeitet. Das hat Gründe. Prabhupada musste das Krishna-Bewusstsein aus Indien in den Westen bringen und musste den Kernpunkt präsentieren, worum es da geht. Dienst, Surrender und so weiter. Und das macht er sehr, sehr deutlich, also sehr deutlich. Jeder Text, und deshalb müssen wir uns Krishna hingeben. Das ist ja eine Hermeneutik, sagt man dazu. Nicht? Wie interpretiere ich einen Text? Das ist sehr klar da und das berührt mein Herz immer wieder. Aber manchmal will der Geist auch was anderes hören als das. Und dann gibt es andere Literatur, die das Herz berühren. Und dann kann man wieder zurück zum Eigentlichen kommen. Ja, so würde ich sagen. Gerade jetzt, wo du ein Kind hast und sehr in Anspruch genommen bist, besonders in den ersten Jahren des Kindes, musst du in kurzer Zeit gleich etwas haben, was dein Herz berührt. Nicht? In kurzer Zeit. Und da würde ich dir empfehlen mal, also bei mir wirken Songbücher sehr. Gerade dieses kleine blaue Sharanagati, die Kanupriya, das ist deine Bibel. Nicht? Also das ist gerade sowas. Nicht? Sehr wichtig. Und dann, du singst doch auch gerne. Dann singe, und auch wegen dem Kind ist es gut, wenn das Kind die Eltern singen hört. Ist sehr gut. Das ist sehr, fühlt es sich geborgen. Habe ich gemerkt. Wir waren ja, ich habe bei Gadata gewohnt, als ich in Berlin war. Und manchmal ist die Radhika so ins Quäken gekommen. Und dann hat er sich hingesetzt und hat mit ihr schöne Lieder gesungen. Und die war total begeistert gleich. Ne? Also, fand ich sehr nice. Also hat er nicht immer gemacht, aber einmal hat er das gemacht oder zweimal und das wirkte sofort. Ist gut für die Kinder auch und für dich. Du bist doch auch eine Künstlerin. Liebst doch Musik. Bajans. Volko? Ja. Für die verklemmten Deutschen. In den vier Grundversen des Bhagavatams wird deine Frage beantwortet. Das heißt, man soll direkt und indirekt nach Krishna suchen. Direkt heißt direkt über ihn hören und indirekt heißt, wenn man indirekt nach Krishna sucht, heißt es, dass man die Hindernisse auf dem Wege betrachtet. Mahaprabhu sagt dazu, dass es wichtig ist für einen Devoti, der die Hauptpflanze des Krishna-Bewusstseins bewässert, auch das Unkraut zu jäten. Man muss sich darüber bewusst werden, das Unkraut zu jäten. Muss das identifizieren, weil das Unkraut nimmt das Wasser, was du der Pflanze gibst, weg. Das Hören und Chanten. Deswegen sage ich sehr oft zu Devotees, die einfach nur noch über Krishna hören wollen und eben diese damischen Probleme haben. Ihr müsst euch mal um das kümmern. Das sieht doch jeder, dass dein Herz voll mit Unkraut ist. Du musst da jetzt mal was machen. Das muss beides sein. Denn sonst schüttet man und schüttet man den Nektar, aber es geht alle, wird alles vom Unkraut weggenommen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat das gleiche Thema angesprochen, als er einmal gefragt wurde, wir machen nicht Fortschritte. Da sagte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ihr habt Würmer. Wenn man Würmer hat, dann isst und isst und isst du, aber die Würmer essen das alles auf und werden dick und lang. Hare Krishna, das wollen wir jetzt gar nicht so ausführen, kurz vorm Frühstück. Ne? Also beides, direkt und indirekt. Ananda war dann und dann Padma.
Also ich habe den Harinamischen Tamini gelesen und zwar über die Unaufmerksamkeit von Chen. Zum einen wurde es sogar in der Name Vasa genannt und zum anderen ist es der Name Aparada, die Wurzel aller Vergehen. Deswegen habe ich ihn nicht richtig verstanden.
Unaufmerksamkeit ist beides, sagt Ananda Vardhan, Namabhasa und Namaparadha, oder die Ursache für die Namaparadha. Wieso beides? Also du kannst spirituelles Leben nicht immer mit der binären Logik, ja oder nein, verstehen. Du musst sehen, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive das gesehen wird. Nicht? Aus einer Perspektive, du musst da mit unterschiedlichen Perspektiven arbeiten. Nun, was ich sehr gerne tun würde, und das mache ich auch, wir müssen dieses Zitat mal genau betrachten. Was heißt das? Unaufmerksamkeit ist die Ursache von den Vergehen. Die Idee dabei ist, dass wir haben uns von Krishna abgewandt und sind in die materielle Welt gekommen. Und wir werden nur Krishna bewusst werden, indem wir uns wieder Krishna zuwenden. Deswegen heißt es, wenn wir beim Chanten zum Beispiel uns weiterhin abwenden, aufmerksam sind, dann ist das die Wurzel aller, das ist die Wurzel und das ist genau das, was wir getan haben, was uns von Krishna weggebracht haben, oder das ist genau das und das Grundproblem, die Sünde, die den Fall herbeigebracht hat. So, das ist, was mit dieser Aussage gemeint ist. Und insofern ist diese Aussage, die kannst du eigentlich in allen, das ist das Problem im Namen Apparat und auch im Namen Basa. Dieses Problem hört erst auf, wenn du im Shuddhanam bist. Das heißt, wenn du dich ganz und gar Krishna zuwendest. Das ist in beiden Bereichen. Das durchdringt alles, wie die Luft, die alles durchdringt, bis du zum luftleeren Raum kommst. Also. Padma? Du musst von das Unkraut im Herzen kriegt man nur weg, wenn man von zwei Seiten angeht. Du musst dann eine zweiseitige, so kriegst du das weg, so allein nicht. Eine Sache ist sicherlich, dass man sich bewusst wird, und das heißt, dass man demütig und bescheiden einfach wenn du diese Haltung annimmst, die Demut und Bescheidenheit, wo du dich ernsthaft mit deinem Problem auseinandersetzt und nicht versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist. Juchz. Das ist das eine. Und du musst halt dann von der anderen Seite dein Krishna-Bewusstsein, deine Liebe zu Gott vergrößern. Und da muss man ein bisschen Geduld haben. Das heißt, dass manche Anathas, nicht, die gehen bis in die Bhava-Stufe hinein, nicht, wo die Liebe zu Gott anfängt. Also muss von beiden Seiten anfangen, Demut und Liebe. Nun gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den ich euch gerne sagen möchte. Das kam sehr schön im Govardhan-Retreat zum Vorschein und auch im Japa-Retreat fing es schon an. Wir haben im Govardhan-Retreat dieses Jahr dieses Gebet von Rupa Goswami gehört, mit ganz viel Krishna-Katha, Hügel von Govardhan. Es hieß das Kapanya Panjika, eine Auflistung von Bitten. Kapanya Panjika, eine Liste von Requests, von Bitten. Und da ist eine unglaubliche Dynamik, Padma, drin in dem Gebet, was wirklich sehr, sehr, was mir wirklich aufgefallen ist und uns allen aufgefallen ist. Und da ist, glaube ich, das Geheimnis des Gaudiya Vaishnavismus drin. Da sagt Rupa Goswami, also er beschreibt sich, er ist am Ende seines Lebens. Das ist eine seiner letzten Kompositionen, die er geschrieben hat. Und wie finden wir Rupa Goswami am Ende seines Lebens? Er weint unter einem Baum in Vrindavan, herzzerreißend. Er sagt, jetzt will ich die Wunden der Welt zeigen, die heiße Träne in meinem Herzen hinterlassen haben. Wunderschön. Die Wunden, die heiße Tränen in meinem Herzen gebrannt haben. Oh mein Gott, was ist hier? Das berührt einen schon, das zu hören. Das ist wunderschön, ne? Die heiße Tränen der Liebe ineinander gebrannt. So, und jetzt fängt er an zu beten. Oh, das ist unglaublich. Erstmal wendet er sich an Vrindadevi. Vrindadevi, du bist die Herrin dieses Waldes. Sudam, Lalita, Vishaka, euch kann Krishna nichts abschlagen. Seht mich an, hört mich und empfehlt mich zum göttlichen Paar. Also so fängt er an. Er sucht, man sagt im katholischen Glauben, Fürbitte. Nicht? Er sucht Bittsteller, nicht? Die für ihn sagen. Ist ja bekannt, wenn Lalita zu Radharani sagt, du, jetzt kommt Krishna schon wieder an, er hat sich unmütig verhalten, jetzt geh nicht gleich auf ihn ein, sonst macht er das wieder. Und Radhika will eigentlich zu Krishna gehen, aber weil Lalita so intensiv ist und Radharani so soft-hearted, da wagt sie sich jetzt nicht und geht es nicht auf Krishna und guckt auf den Boden. Also, so sagt Rupa Goswami, Lalita, dir erschlägt das göttliche Paar nie etwas ab. Deswegen kannst du ihnen meinen Fall präsentieren. Und deswegen hat Prabhupada die Gopis installiert im Radhasyam Sundaras, Lalita und Vishaka daneben. Und dann schwenkt er aber plötzlich um, das ist sehr wichtig, dieser Umschwenk, obwohl er sagt, ich bin der Verruchteste, der Schlimmste, das Herz ist voll mit materiellen Wünschen, obwohl ich mich für sehr, sehr fortgeschritten halte, bin ich ganz, 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 ganz am Boden. Und du verfolgst das für ungefähr 15 Texte, schreibt er, und geht tiefer und tiefer und tiefer in den Ozean der Demut. Wenn er denn das fertig hat, diese Reise, dann plötzlich wirst du aufs Neue überrascht in diesem Gebet, weil er sagt, Radha und Krishna, wann sehe ich das Licht, was von euren Zehennägeln ausgeht, während ihr auf den Waldpfaden von Vrindavan in meine Richtung kommt? Wann höre ich das Klingeln von euren Fußglöckchen, während ihr tanzend die Waldpfade kommt? Wann sehe ich euer Lächeln, während du mit der Lotusblume spielst? Nicht? Und du denkst, jetzt, also eben war es noch, ich bin so gefallen und so Nietzsche heißt so am Boden, und jetzt plötzlich geht es um den Divine Darshan. Da hört Rupa Goswami jedoch nicht auf. Dann geht es in der letzten Abteilung des Gebetes darum, dass er direkten Eintritt in das Lila sich wünscht. Wann sehe ich, wie ihr euch streitet um den Einsatz beim Würfelspiel? Und Krishna sagt, obwohl er verloren hat, ich habe gewonnen. Und wann gebe ich dir dann die Girlande des Siegers zu Radharani? Und er spricht von, man nennt das Manjari Seva, dem Dienst, den eine kleine beschützte Dienerin von Radharani ihrer Herren darbringt. Und du denkst, wie geht das zusammen? Der Gefallenste sollte nicht um das Höchste bitten. Kommt hier jemand an zu Vipula und sagt, ich habe jetzt für 5 Tage geraucht und Alkohol getrunken, kann ich mal eine Vorlesung geben? Dann würde Vipula sagen, erst mal ein bisschen chanten und vielleicht ein bisschen vielleicht willst du mal in die Dusche erst mal gehen. Und so, wir haben normalerweise Vorgegebene, die also nicht immer trinken und rauchen und so. Wie du, oder jemand geht in die Universität. Also ich kann nur Mickey Mouse lesen, aber dürfte ich bitte über Soziologie einen Vortrag halten, nicht? Ich würde sagen, nein, jetzt erstmal ein paar Bücher lesen und sich qualifizieren. Hare Krishna. Ja, man muss meistens qualifiziert sein. Das kann man verstehen, Nanda Gopal, um etwas Hohes zu tun. Nicht? Sonst geht das nicht. So, wieso sagt Rupa Goswami, ich bin unqualifiziert, und dann will er ins Lila gehen? Und da Service machen. Ja, hier seht ihr das Geheimnis des Vaishnavatums. Es scheint so, dass diejenigen, die am meisten um die Mercy bitten, die sich also wirklich, die sagen, ich brauche die Mercy, ich komme nicht mehr weiter, dass die ganze Mercy kriegen. Hare Krishna? Was ist denn das? Das gibt's gar nicht in dieser Welt. Aber in der spirituellen Welt ist das die Gesetzmäßigkeit. Denn es gibt so etwas wie, kennt ihr das Kripa? Kripa heißt die Barmherzigkeit, die den Krishna. Kripa ist die Barmherzigkeit, die den Gefallensten erwiesen wird. Prasad ist sowas wie die zu erwartende Barmherzigkeit. Zum Beispiel, wenn du in Tempel kommst, kannst du kalkulieren, dass du wahrscheinlich Prasadam kriegst. Weil das wird nun mal so gemacht. Jeder, der zum Tempel kommt, kriegt Prasadam und darf Charanamrita trinken. Ja? Auch der Trinker, das ist, weil er ist zum Tempel gekommen, der Trinker, deswegen kriegt er Prasadam und Charanamrita. Sein Recht, sein Anrecht. Kripa ist aber eine Barmherzigkeit, wo man kein Anrecht drauf hat, wo kein logischer Bezug herzustellen ist zwischen Qualifikation und das, was man getan hat. Und zur Kripa ist es halt absolut wichtig, dass du dein Yabodhika praktizierst in deinem Leben. Das heißt, eine demütige Haltung. Ne? Und Rupa Goswami lehrt uns das. Er sagt, er stellt in einem anderen Gebet die Frage, wie kann es sein, dass ein total Gefallener um die höchsten Dinge bittet? und sagte, hier ist der Grund. Dein Herz, Radharani, schmilzt wie, ist wie Butter, die unter der Hitze deines Mitgefühles ins Schmelzen kommt. Nicht? Du bist doch mitfühlend. Das ist wie eine Hitze. Und dann, du schaffst es, Nanda Gopal, nur noch 5 Minuten. Und dann, dann schmilzt plötzlich die Liebe, diese Hitze des Mitgefühls, das Herz, und dann kommt Radharanis Herz in Richtung der gefallenen Seele. Kripa. Nicht Qualifikation. Das ist unsere große Chance. Nun, diejenigen, die Kripa, die die stärkste Kripa wünschen, die stärkste Mercy, die gehen zu einer ganz bestimmten Adresse im Gaudiya Vaishnavatum. Wer kann sich diese Adresse vorstellen? Wer ist die mercyvollste Persönlichkeit? Gauranga, Gaura, ja, die bauen ihren Fall auf die Mercy von Gauranga auf. Denn da ist Radha Krishna gegenwärtig. Ne? Die, die nun Super-Experten sind und noch, wer ist denn noch ein bisschen barmherziger als Gauranga? Die kommen zu Nityananda. Ja? Ne? Das sind, aber das muss man kultivieren, das soll man nicht nur lautstark brüllen, wenn die Zeit kommt und man hat die ganze Zeit nicht aufgepasst, jetzt plötzlich wird Gauranga gebrüllt, da mache ich mit. Nicht? No, no. Du musst jetzt die Pastimes von Gauranga verstehen, du musst sehen, wie lehrt er denn Krishna-Bewusstsein, was ist seine Gaurangas Geschenk für die Menschheit, nicht? So weiter. Aber diese Mercies ist sehr wichtig. Ich habe eine für mich wichtige Begegnung in Vrindavan gemacht, in Terkadamba. In Terkadamba lebt der Terkadamba Baba. Wer sonst? Er heißt Rishikesh Das, aber er sagte, das will ich mir mehr vergessen, den Rishikesh. Ich bin einfach der Terkadamba Baba, der Diener von Terkadamba. So, wir hatten da einen Japa Workshop gemacht, also 64 Runden gechantet, den ganzen Tag. Es war Nektar, Nektar, Nektar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schön das da ist und wie die Mercy Rupa Goswamis da wirkt. Und wir waren also fertig und wir waren alle ein bisschen, hatten ein großes Glück, dass wir durchgekommen sind durch den Tag, also manche Devotees, und waren auch ein bisschen erschöpft, weil, ja, da muss man schon investieren. Wenn man das nicht gewohnt ist, muss man da 8 Stunden chanten, nicht? Nur chanten. Und wir waren also so ein bisschen so glücklich, so ausgebläst, ne? Und dann kam Terkadamba Baba mit so einem Topf von Zwietreis und sagte, everyday Radharani here coming, cooking, Rupa Goswami, Zwietreis. Habt ihr verstanden? Ungefähr. Jeden Tag kommt Radharani hierher und das war's jetzt für dich, Nanda Gopal. Jeden Tag kommt Radharani hierher und kocht Zwietreis für Rupa Goswami. Da habe ich gesagt, so aus Spaß, es ist verboten, diesen Zwietreis zu nehmen. Habe ich zum Terkadamba Baba gesagt, der also gewusst hat, was ich jetzt, auf was ich eingehe. Und dann haben die Volis das alle gehört und haben, der nun wieder. Wieso ist das verboten? Das ist der Höhepunkt des Tages. Nein, habe ich gesagt, es ist verboten. Denn der Kadaver hörte gespannt zu, weil er wusste genau, was ich raus wollte. Denn einst hat Rupa Goswami, als er hier schrieb und sein Bhajan machte, Sanatan Goswami eingeladen, der ja im Pavansarova lebte. Das ist ungefähr eine Fußreise von einer halben Stunde bis einer Stunde entfernt. Er wollte sich mit seinem Bruder treffen, er hatte einen Boten losgeschickt, einen Brijbasi Boy, und er wollte mit ihm Dinge, wichtige Dinge besprechen. Er hat seinen Bruder Sanatan wie seinen Guru angesehen, ne? Guru Maharaj. Und er wollte ihm unbedingt Prasadam anbieten, aber er war so im Schreiben und im Bhajan, dass er nicht daran dachte, Milch und Reis oder irgendwas zu organisieren. Muss man einen losschicken und der holt das denn und bringt das denn. Und Sanatan Goswami war also schon auf dem Weg, als plötzlich ein wunderschönes Lali, ein Mädchen, kam, glänzend in der Ausstrahlung und sagte, Baba, ich habe dir von zu Hause ein paar Dinge zum Kochen gebracht, Reis, Milch, bisschen Butter und all die guten Sachen, die man braucht. Oh, sagte er, das trifft sich gut, mein Bruder kommt ja und ich habe es total verschwitzt aus. Danke, aus welchem Dorf kommst du, dass ich mich erkenne? Also, ach, du kennst mich wahrscheinlich nicht, sagte das Mädchen ein bisschen abwehrend. Nee, ich kenne die Dörfer hier, ich kenne die. Dann sagte sie so etwas, aber ich komme von Varshana, sagte sie. Ah. Und das Mädchen wollte aber nicht so lange sprechen und war dann weg. Rupa Goswami war in Ekstase und war begeistert und wusste nicht, aber immer wieder kam das Gesicht dieses Mädchen in seinem Herzen und das war ungewöhnlich für ihn, weil da sonst ja nur Radha und Krishna drin war, aber irgendwie war das Mädchen jetzt immer da, wo Radha in seinem Herzen war. So, dann kam Sanatan Goswami und er fand seinen Bruder vor, total im Bliss. Sie besprachen denn und plötzlich kam dieses Mädchen wieder und sagte, du hast wahrscheinlich noch nicht gekocht. Oh, habe ich total vergessen, sagte Rupa Goswami. Und dann ging sie hin und kochte einen super Sweet Reis. Brachte den Sweet Reis und verschwand wieder. Sie aßen das, Sanatan und Rupa, und wurden ganz ekstatisch und leckten das dann noch ab, den Topf. Und waren also total in Ekstase über diesen Zwietreis. Und Rupa Goswami schwärmte von dem Mädchen, also das Mädchen, was das gekocht hat. Die Schönheit. Allein die Augen. Und Sanatan, was? Du bist doch eigentlich ein Asket. Eigentlich sprichst du doch nicht über Mädchen und die Augen und die Schönheit. Und so. Nein, dieses ist ganz anderes. Und wie Sanatan, wer war denn das Mädchen? Ich weiß nicht, sagte Rupa Goswami. Sie sagte, sei von Varshana gekommen. Da sagte Sanatan Goswami. Ach nein, oh nein, du Schlimmer, wir Schlimmen. Das war Radharani. Die hat für uns gekocht. Aber wir sollen doch Radha dienen. Radha soll doch nicht uns dienen. Wir Verbrecher, wir Kriminalisten, oder wie man das nennt, ausdrückt. Ne? Wir sind Diener des Herrn. So habe ich gesagt. So, Sanatan Goswami, tu das nie wieder, tu das nie wieder. Und ich sagte dann so zu den Kriya Kadamba, aus diesem Grund ist es für uns verboten. dass wir sind Diener von Radha und Krishna und wir lassen uns nicht bedienen, wie in einem Restaurant. Hey Kellnerin, bringen Sie mir mal eine Schnitte mit Brot, mit Käse. Nicht? Das machen wir nicht. Nicht? Und jetzt ging also der Terkadambabhava sagte ich, was sagst du zu diesem Punkt? Hier ist Sweetreis, den Radharani gekocht hat. Wir dürfen ihn nicht essen. Inzwischen waren die Devotees jetzt erst recht. Und Terkadambabhava sagte etwas, was ich sehr schön fand. Er sagte, ja, Sanatan Goswami hat recht. Aber auch Rupa Goswami hat recht. Sanatan Goswami vertritt die Linie des Vaidhi Bhakti, des geregelten, hingebungsvollen Dienstes. Und Rupa Goswami die Linie des spontanen, hingebungsvollen Dienstes. Und hier in dieser Logik des spontanen, hingebungsvollen Dienstes sehen wir uns als beschützte Dienerin von Srimati Radharani. Deswegen ist es erlaubt. Und hier ist der Platz von Rupa Goswami. Hier wird gefälligst getan, was Rupa Goswami sagt. Ich stehe dafür ein mit meiner Integrität. Ich versorge diesen Ort seit 20 Jahren, so lange nicht, seit 10 Jahren baue ich Pflanzen an und alles ist wie ein Hain. Also es ist wunderschön. Also richtig, ihr werdet euch total wohlfühlen dort. Es ist wie ein Waldhain. Ist es, ne? So wie es war zu Krishnas Zeiten. Musst du mal hingehen. Es wird dir sehr gefallen. Mit zwei schönen Seen, die da sind. Zwei großen silbernen Bäumen. Ja? Und so Bäumen, die so am Boden längs gehen irgendwie. So wie als würden sie in der Ehrbietung liegen. So muss man es sehen. Also, es sieht aus wie ein Zauberland. Ja. So, hier ist der Ort von Rupa Goswami. Hier können wir das machen. Also, gib mir den Sweetreis, habe ich gesagt. Und dann ging's los mit dem Eimer. Der war dann bald weg. Ich finde diese Haltung. Ja, ich bin die funktioniert nur, wenn du dich von der körperlichen Auffassung löst und wirklich in wahre Demut hineinkommst. Aus dieser Demut heraus, da kannst du es dann nicht mehr ertragen, ohne Radha und Krishna zu sein. Und dieser ernste Wunsch wird die Barmherzigkeit des Herrn erwecken. Während ich spreche, fange ich an, auf die Uhr zu schauen und es ist skandalös spät für eine Bhagavatam-Vorlesung. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich wünsche euch viel Mercy, viel Kripa, um genau zu sein. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist, fahrtechnisch möglich, für den 16., das ist mein Freudentag, zu kommen, 16. Januar, nach Golokadam. Alles Liebe und Gute. Zu meinem Zeitplan fragen mich die Devotees. Ich werde, nachdem ich in Golokadam fertig bin, nach Kroatien gehen und dort dieses neue Predigerkonzept vorbereiten. Da möchte ich das Krishna-bewusste Material in 5 Stufen ordnen, die ich dann lehre. Und dann feiere ich dort Nityanandas Erscheinungstag in Zagreb und meinen eigenen Geburtstag auch. Also und dann fahre ich unmittelbar danach für 2 Monate noch in die Behandlung zu der Ärztin in Russland, die mich da total auf Trab gebracht hat, schon mit einer 10-tägigen Behandlung. Und jetzt wird der Rest noch gemacht und dann kann ich wieder richtig Service machen. Und dann fahre ich danach nach Amerika, nach New York, zu einem großen Retreat in Upstate New York. Vielleicht wollt ihr auch kommen. Das ist ein Japa-Retreat. Heutzutage, man denkt, in Amerika, ich bin doch nicht Größers, ich bin doch nicht reich. Nun, man kann, wenn man da, heutzutage, Sadhanandi fährt für einen Cent, fliegt sie nach Zagreb. Einen Cent, das ist die kleinste. Ein Cent oder ein Euro? Ein Cent. Das ist heutzutage, ist alles drunter und drüber. Ein Cent, stell dir das mal vor. Dann kommen noch die Flughafengebühren. Wie viel sind die? Ach, das schaffst du. Ja, 22 Euro Flughafengebühren. Hin und zurück oder nur hin? Hin, ja. Musst du wieder einen Flug, den Rückflug auch so ein Schnäppchen schlagen, wenn es geht. Wenn nicht, ist auch kein Problem, ja. Also ist, ich glaube jetzt nicht, dass man für 1 Cent nach New York fliegen kann, aber wenn man schlau ist, also mal Urlaub machen, Japa Retreat. Ne? Satswarup Maharaj kommt auch zum Japa Retreat, also die Bodhis kommen. Weil da machst halt eine Erfahrung. Das ist ja nicht so, dass das Retreat funktioniert, ist nicht so sehr das, was man. Das ist, geht da um die eigene Beziehung zu Krishna. Und wenn da alle dran arbeiten, es wird eine unglaubliche Energie erzeugt. Ne? Man muss aber ernst sein. Man muss wirklich zu Krishna wollen und nicht einfach nur ein Schwätzchen mit Freunden machen wollen. Das ist schon, geht schon um Krishna. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Prema Nandi Hari Hari Bol.